Herzlich willkommen zur 16. Episode, 16. Session des Coaches Corner hier auf Triathlon Crew. Heute mit einem interessanten Gast. Doch bevor wir den vorstellen, gehen erstmal Grüße in den Frankfurter Stadtwald.
Guten Morgen aus dem Wald. Hallo zusammen.
Und nach Köln zu Dr. Sebastian Zeller.
Guten Morgen aus der Stadt dann wahrscheinlich.
Aus der Stadt, genau. Bevor wir loslegen, erst nochmal an alle Hörerinnen und Hörer alles Gute für das angefangene 2022. Ist jetzt doch ein paar Tage schon alt. Aber ich denke, man kann das immer noch machen. Ich weiß nicht, was der Knicke vorgibt, bis wann man sowas sagen darf. Aber trotzdem, allen alles Gute, bleibt gesund. Und dann würde ich sagen, steigen wir ein mit unserem heutigen Gast. Ich bin sehr froh, dass er da ist. Wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Hatten schon immer mal vorgehabt, in die Richtung was zu unternehmen. Schaffen es. Und ich möchte vorstellen den Professor Dr. Jörg Stehle. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht als Athlet. Er ist seit Anfang der 2000er Jahre als Duathlet und Triathlet unterwegs. Mehrfacher Europameister in der Altersklasse im Triathlon. Zweifacher Weltmeister, Vize-Weltmeister, Entschuldigung, im Duathlon, Kona-Finisher und so weiter. Aber das Interessante ist, er ist eigentlich habilitierter, also Professor für Biologie und lehrt an der Uni Frankfurt Anatomie für Mediziner und beschäftigt sich seit Jahrzehnten eigentlich in Sachen Grundlagenforschung, was die innere Uhr angeht, Jetlag-Forschung oder allgemein auch Chronobiologie genannt. Was das eigentlich bedeutet, das wird er uns jetzt, glaube ich, mal erklären, weil wir alle noch ein paar Lücken haben zu dem Thema und vielleicht können wir die Lücken schließen. Herzlich willkommen, Jörg.
Ja, danke, Mario, für die einführenden Worte. Zunächst mal einen wunderschönen guten Morgen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Einen guten Morgen an Sebastian und an Dennis. Ich freue mich, dass ihr das möglich gemacht habt mit dem Mario, dass ich hier heute bei euch sein kann. Und ich glaube, ich kann das ein oder andere erzählen, was vielleicht für den einen oder anderen Athleten auch wichtig ist und von Bedeutung sein kann und was eigentlich jeden von uns betrifft. Der Mario hat das Stichwort schon in die Runde geworfen, Chronobiologie, das kommt Chronos, ist griechisch und heißt Zeit. Es geht also um die Biologie von Zeit. Und Zeit ist oder Zeitmessung ist etwas, was in unserem Körper permanent abläuft. Das kennt jeder von euch und jeder von den Zuhörern kennt das natürlich. Wir werden irgendwann müde im Laufe des Tages, wir werden morgens wach. Wir haben bestimmte Phasen am Tag, an denen wir eine erhöhte Leistungsfähigkeit haben. Wir haben Phasen am Tag, wo wir weniger gut drauf sind oder wo wir auch mal ein Mittagsschläfchen brauchen. Etwas, was ich mir in meinem Alter mittlerweile fast jeden Tag erlaube. Tür zu, 3 Minuten Powernap und danach ist die Welt wieder in Ordnung. Also ich habe das Glück, dass ich so schnell einschlafen kann. Das ist erlaubt. Mittlerweile in manchen Ländern ist es sogar angeordnet. Ich weiß, in China gibt es mittlerweile Betriebe, die das anordnen. Jetzt wird Powernap gemacht, weil die Leute einfach besser sind und schließen, besser arbeiten. Das hat einen guten Grund.
Und mit Gewalt durchgesetzt wahrscheinlich.
Das ist angeordnet dort, Quatsch, tatsächlich. Die liegen alle, ich habe ein Bild gesehen, die liegen alle auf ihrem Tisch mit dem Kopf auf den Armen und machen einen Powernap für ein paar Minuten. Ich kann es wirklich nur empfehlen, wer das möglich machen kann, kann es. Und ich bin sicherlich privilegiert, ich kann das machen. Und ich nehme es auch wahr. Und die Mitarbeiter wissen schon, wenn die Tür zu ist, dann macht der Stehler seinen Powernap und schließt die Tür wieder auf. Dann geht es wieder weiter. Leider damit noch mehr Elan zum Bedauern meiner Mitarbeiter. Der Stehler hat geschlafen, jetzt ist er wieder noch besser drauf, jetzt will er noch mehr wissen. Naja, egal. Der Mario hat das Stichwort in die Runde geworfen, Chronobiologie. Und diese Chronobiologie beschäftigt sich mit der Zeitmessung in unserem Körper und insbesondere in unserem Gehirn. Und diese Zeitmessung hat einen guten Grund und der Grund liegt in der Evolution. Es ist so, dass das Leben auf der Erde entstanden ist, natürlich mit einem Tag-Nacht-Wechsel. Die Erde rotiert und es ist Sonneneinstrahlung, irgendwann ist halt auch Dunkelheit. Und die Evolution, die hat sich nicht hingesetzt und hat etwas ausklabüstert, sondern die hat ausprobiert. Evolution ist ein zufälliger Prozess und das, was sich als sinnvoll erweist, wird sich evolutionär durchsetzen, hat einen Selektionsvorteil. Und was ich sehr früh eigentlich schon, als es Bakterien gab, also das ist jetzt 4 Milliarden Jahre her, als die erste Lebewesen entstanden, hat sich herausgestellt, es ist ein Vorteil, wenn ich vorhersehen kann, was passiert in der Umwelt. Wenn ich vorhersehen kann, wann die Sonne aufgeht, wenn ich vorhersehen kann, wann erhöhtes Nahrungsangebot ist, wenn ich vorhersehen kann, wann mehr Sauerstoff im Wasser zum Beispiel ist, ne, dann habe ich einen Selektionsvorteil. Und es hat sich mit dem Leben parallel eine innere Uhr entwickelt. Diese innere Uhr ist strukturell ganz unterschiedlich natürlich in den Lebewesen, aber was bedeutend ist, von dem molekularen Mechanismus dieser Uhr, den ich seit vielen Jahren auch beforscht habe, ist er praktisch identisch. Von Bakterien über einfache Invertebraten, also eine Schnecke könnt ihr nehmen oder sonst irgendwas, über eine Eidechse zu einer Maus, zu einem Vogel, zum Menschen. Die Uhr ist praktisch identisch. Ich will jetzt hier, glaube ich, nicht auf die molekularen Details eingehen, die wir verstehen heute, wie diese Uhr funktioniert. Egal, diese Uhr funktioniert auf eine extrem exakte Art und Weise und gibt einen Takt vor, der fast genau 24 Stunden lang ist, solange wie unsere Tag-Nacht-Gleiche einfach. Und deshalb nennt man diesen Rhythmus circadian. Circa ungefähr, die ist der Tag, ungefähr einen Tag dauern. Und diese Uhr tickt in unserem Körper, in allen Organen. Und diese Uhr wird koordiniert durch eine besondere Struktur in unserem Gehirn, in einem relativ alten Gehirnteil. Das ist der Nucleus suprachiasmaticus, ein kleines Kerngebiet. Den kann man rausnehmen, das habe ich auch schon gemacht, und in die Petrischale legen, von der Maus rausschneiden aus dem Gehirn. Ich hoffe, ich echauffiere jetzt nicht die Tierversuchsgegner, aber ohne Grundlagenforschung würden wir viele Sachen heute nicht machen können, von Medikamenten. Das bedarf einfach Tierversuche, muss ich eine Lanze für brechen. Und das Verständnis der inneren Uhr kann nur so gewonnen und konnte nur so gewonnen werden. Diese Uhr kann man rausnehmen, in eine Petrischale legen und sie tickt weiter. Sie tickt weiter mit einem zirkadianen Rhythmus und steuert in unserem Körper praktisch alle biochemischen Vorgänge, alle physiologischen Vorgänge und damit natürlich auch Leistungsfähigkeiten. Damit sind wir beim Thema. Maria.
Ja, spannend. Also super spannend. Ich habe es auch, glaube ich, so einfach runtergebrochen noch nie jetzt gehört. Also danke dafür. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr erhellend gewesen. Also ich habe auch in dem Bereich ein bisschen was gelesen. Aber ich glaube, ich habe es nie so jetzt richtig verstanden, wie ich es jetzt eben gerade die letzten zwei Minuten gehört habe.
Das war auf jeden Fall ein sehr guter Start in den Tag. Die besten 5 Minuten hier wahrscheinlich heute schon.
Ja, danke. Das Aufstehen hat sich gelohnt für uns.
Ja, danke.
Ihr vor allem ganz wichtiger Türöffner. Ne? Also wenn ich jetzt so ein bisschen die Punkte bringe, Jörg, du hast mich direkt gehabt mit Evolution und Zufall und den Entwicklungen. Ist total spannend, ja, was sich wirklich so im Laufe der Zeit dort ausgebildet hat auf verschiedenen Ebenen. Und allein jetzt fallen mir schon viele Punkte ein, wo wir das in den Triathlon übertragen können. Ne? Also angefangen von Training über Wettkämpfe und Planung. Also das, denke, das war schon mal ein sehr schöner Auftakt und macht jetzt Spaß auf mehr. Und ich glaube, da haben sich auch viele Fragen aufgetan.
Ja, Fragen ist auch das Stichwort an der Stelle. Heute ist der Tag der Stichworte. Wir machen das immer nach dem sogenannten 3x3-Prinzip, also 3 Hosts, jeder 3 Fragen. Und ich weiß nicht, wer will anfangen von euch? Soll ich anfangen? Dann würde ich mal einsteigen. Jörg, man hört ja immer so von den sogenannten unterschiedlichen Chronotypen. Die Lerche oder die Eule, hat vielleicht auch der eine der Hörer oder Hörerin schon mal gehört. Wie wichtig ist es deiner Meinung nach, so eine Einordnung auch in den Trainingsalltag einfließen zu lassen? Es gibt ja so eine Art Fragebogen im Internet, der nennt sich Munich Chronotype Questionnaire. Den kann man im Netz sich angucken und basierend darauf gibt es dann entsprechend auch eine Empfehlung, ist man eine Lerche oder ist man eine Eule, also ist man eher morgens aktiv oder eher abends aktiv. Glaubst du, dass man als Sportler seine Trainingszeiten da so ein bisschen in diese chronotypische Einordnung einfließen lassen sollte?
Ja, das sind jetzt gleich 3 Fragen in einem und zu jeder kann ich eine ganze Reihe von Sachen erzählen, fange ich vielleicht wieder basal an. Zunächst einmal, diese Einteilung Lerchen und Eulen ist etwas, das wissen wir noch gar nicht so ganz lange und die spielt im Zusammenhang mit dem Munich Questionnaire, den du erwähnt hast, eine ganz entscheidende Rolle. Das ist der Kollege Till Rönneberg gewesen, der hat einen Fragebogen entwickelt. Und in diesem Fragebogen wurden ganz basale Sachen abgefragt, nämlich wann gehst du ins Bett, wann stehst du auf, wie lange schläfst du, trinkst du Kaffee, trinkst du Tee, rauchst du etwa, das gibt's bei uns natürlich nicht, völlig klar, macht keiner, machst du einen Mittagsschlaf, hast du Einschlafschwierigkeiten und so weiter und so fort. Und diesen Fragebogen hat er in zwei verschiedenen Formen ins Netz gestellt. Nämlich einmal, wie verhältst du dich oder was beantwortest du auf diese Fragen, wenn du im normalen Arbeitsrhythmus bist? Und das müssen wir uns natürlich klar machen. Und der Mario legt da auch immer viel Wert drauf. Und auch in seinem Buch hat er das ein eigenes Kapitel gewidmet. Wir sind alle keine Leistungssportler, Hochleistungssportler, die nur Sport machen. Wir sind in einen ganz normalen sozialen Rhythmus eingebunden und der beginnt für uns um 7 Uhr spätestens, ne? Oder heute noch früher, weil ich zum Schmidti um 8 Uhr sein wollte. Das ist der normale Rhythmus, das ist ja auch sinnvoll, so funktioniert eine Gesellschaft, ne? Und diesen Fragebogen hat er in einer zweiten Form ins Netz gestellt und hat gesagt, was beantwortest du oder wie beantwortest du dir denn diese Fragen, wenn du 2 Wochen Urlaub hattest, am Ende dieses Urlaubs. Und dabei hat sich herausgestellt, dass am Ende dieses Urlaubs viele Leute sich anders verhalten. Nämlich sie stehen später auf zum Beispiel oder sie stehen auch früher auf, auch das gibt es. Und das hat ihn dazu bewogen, den Begriff Chronotyp einzuführen, den der Schmidti eben schon gesagt hat. Und es gibt viele Menschen, die 2 Wochen nach Beginn des Urlaubs als Lerche sich verhalten, nämlich früh aufstehen, früh ins Bett gehen. Es gibt viele Menschen, die verhalten sich als sogenannter Normotyp, wie wir das bezeichnen. Also die stehen irgendwo zwischen 8 und 9 auf und gehen abends zwischen 10 und 11 ins Bett. Und es gibt aber trotzdem auch viele Menschen, die stehen später auf. Die stehen um 10 auf oder es gibt aber, die stehen erst um 12 auf und gehen aber auch erst um 12 und um 1 ins Bett. Das sind dann die Eulen. Das heißt, es gibt ganz offensichtlich, und das ist die Schlussfolgerung daraus, wir haben ein genetisches Programm in unserer inneren Uhr, was wir geerbt haben. Von unseren Eltern, unseren Großeltern, den Urgroßeltern. Und das determiniert uns als Lerche oder Eule. Und eigentlich werden wir jeden Tag, ein Großteil von uns, ich sage immer in Anführungszeichen vergewaltigt, aufzustehen zu einem Zeitpunkt, wo wir gar nicht das wollen. Wo unser Körper sagt, spinnst du? Ich will überhaupt nicht fit sein jetzt. Ich will eigentlich noch 2 Stunden schlafen und ich muss aber gehen. Ja gut, kann man 1-2 Tassen Kaffee einschmeißen und es gibt andere Methoden, auf die wir später noch zu sprechen kommen, sicherlich, mit denen ich meine innere Uhr verstellen kann, damit sie in Synchronie ist mit dem, was die Umgebung verlangt. Das ist also ein grundlegender Aspekt. Zusammenfassend, wir haben ein genetisches Programm im Kopf, was uns zu Lerchen, Mitteltyp, Normotyp oder Eule macht. Dieses Programm ist festgelegt. Und damit werden wir zeitlebens als Person, als Individuum umgehen müssen. Keine Chance, dem zu entkommen. Wir können das modulieren, und das ist ja ein Thema unseres heutigen Podcasts, wir können das modulieren, aber ändern können wir es nicht. Das beantwortet vielleicht gleich schon die erste Frage. Ich kann aus einer Lerche keine Eule machen und aus einer Eule keine Lerche machen. Ich kann sie vorübergehend das Programm modifizieren, es wird aber immer wieder zurückfallen auf das, was in meinen Genen geschrieben ist.
Damit hast du auch schon meine Frage beantwortet, weil bei mir hat sich jetzt tatsächlich die Frage gestellt, ob ich das sozusagen festgelegte Programm irgendwie verändern kann. Das scheint ja dann nicht so zu sein. Mhm. Aber trotzdem habe ich ja im Sport dann an der einen oder anderen Stelle die Situation, dass ich es vielleicht eigentlich verändern muss. Mhm. Ja, also wenn ich jetzt mal mir überlege, beispielsweise, wir nehmen mal die Olympischen Spiele, mit einer Wettkampfzeit, die sich dann zeitweise am Fernsehen orientieren muss, die vielleicht aber noch geprägt ist von anderen Orten auf der Welt. Und man kennt so die bekannteren Beispiele, ne? Dass die Schwimmer beispielsweise sich dann hier in Deutschland schon zu einer Uhrzeit sozusagen ins Training begeben haben, die dann auch der Wettkampfzeit vor Ort entspricht. Das ist, sagen wir mal, beim Radfahren dann ein bisschen schwieriger, dann sowas zu simulieren, aber man kann ja dort ein bisschen arbeiten. Kann man das oder ist sowas eine adäquate Vorbereitung dann, unabhängig jetzt von diesen Typen, oder gibt es denn beispielsweise Eulenlerchen, die besser oder schlechter auf sowas ansprechen, weil die beispielsweise grundlegend jetzt, ne, wenn jetzt eine Lerche vielleicht auch jemand ist, der vielleicht eher eine Stunde weniger schläft oder 2, bezogen auf die Gesamtzeit. Also ist sowas eine adäquate, sinnvolle Strategie, sagen wir mal, für alle?
Ja, Ja, Dennis, du sprichst ganz entscheidende Faktoren natürlich an. Zunächst einmal, ich muss dir sagen, ja, es gibt nichts Wichtigeres, als die persönliche körperliche Leistungsfähigkeit anzupassen auf den Zeitpunkt, wann der Wettkampf stattfindet. Und wir wissen alle, dass wir im Laufe des Tages zu bestimmten Zeiten kognitiv, also besser denken können. Wir wissen alle, dass wir im Laufe des Tages, wenn wir Sport machen, eine bessere Leistung abrufen können. Geht in eure Trainingstagebücher und guckt euch an und sagt hier, ich habe den Lauf um 8 gemacht und den gleichen Lauf habe ich 2 Wochen später um 10 gemacht und einmal habe ich ihn mittags um 3 gemacht. Und guckt euch die Zeiten an und ihr werdet feststellen, es gibt Zeiten, wo euer Körper leistungsbereiter ist. Es gibt eine Vielzahl von Studien dafür, die zeigen, dass natürlich auch die körperliche Leistungsfähigkeit einem zirkadianen, ungefähr tagesabhängigen Rhythmus unterliegt. Und für jeden sind die ein bisschen unterschiedlich vielleicht. Also Dennis, um deine Frage zu beantworten, das ist extrem wichtig für jeden Spitzensportler zu wissen, welcher Chronotypus bin ich. Ich weiß nicht, was der Frodo für ein Chronotyp ist, aber wenn das eine Lerche ist, wird der gut daran tun, seinen Körper darauf anzupassen, wenn der Wettkampf nachmittags um 5 beginnt. Absolut.
Ich denke, er ist eine Eulenlerche, er ist beides. Er ist zu allen Zeiten ist er frei.
Der Goat kann das. Genau. Aber ich glaube tatsächlich, weil wir gerade drüber reden, ich glaube, dass er auch dort mit der Beste ist, weil ich durfte schon mal ein bisschen über die Schulter schauen und ich habe das Gefühl, dass sein Trainingstag sich ganz klar danach richtet, wie er sich fühlt. Mhm. Und der kommt eigentlich immer zu spät und ich glaube, das ist kein Zufall.
Ja.
Das kann man ja sagen, okay, also in Jugendsprache, der ist vercheckt. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass der einfach viel auf seinen Körper hört, sehr sensibel ist und dann lieber mal sagt, okay, ich nehme mir jetzt nochmal meine 5 Minuten, trinke mir meinen Kaffee in Ruhe oder was auch immer. Also jetzt nicht nur, was den Schlafrhythmus angeht. Und ich glaube, auch da ist er sehr, sehr, sehr gut. Aber das nur als kleine Randnotiz.
Oder er hat die vermeintlich spanische Mentalität angenommen. Manana. Und alles irgendwie ein bisschen entspannter angehen lassen. Kann auch sein. Also das werden wir nicht rausfinden.
Dennis, um auf den zweiten Teil deiner Frage zurückzukommen. Ich glaube, den habe ich jetzt ansatzweise schon beantwortet. Es ist von eklatanter Bedeutung. Erstens, den Chronotypus des Spitzensportlers herauszufinden, was relativ einfach geht. Ich habe eben ja schon mal darauf hingewiesen, da muss man nur eine Selbstbefragung machen anhand eines Fragenbogens. Und dann kann man den Munich Chronotype Questionnaire kann man benutzen dafür. Der ist im Netz abgreifbar. Das ist eklatant wichtig. Und das Zweite ist natürlich, den Hochleistungssportler, aber auch den Leistungssportler, der ja auch Erfolge sehen will und besser werden will, dessen innere Uhr darauf einzujustieren. Ich kann nicht eben mal nach Tokio fliegen und sagen, also klar, da performe ich gut oder sowas. Ich erinnere mich, der Mario hat mir erzählt vom Lothar Leder, der bei einem seiner Hawaii-Teilnahmen 3 Tage vorher angereist ist und abgekackt ist. Ne? Keine Chance. Ne, hätte ich ihm vorher sagen können, dass er keine Chance hat. Damals war das Wissen aber noch nicht so verbreitet, muss ich dazu sagen, was diesen Chronotypus angeht.
Das ist super spannend. Das ist tatsächlich super spannend. Nur weil es gibt ja schon auch Körperbereiche, wo es schneller geht mit den Anpassungen. Ne? Wenn wir jetzt nochmal bei dem Thema Olympia ganz kurz bleiben, Hitze, gab es ja 2 Strategien Richtung Tokio, entweder relativ kurzfristig sozusagen in die Hitze zu gehen, aber aus derselben Zeitzone. Oder halt eben relativ lange auch die Hitze schon mit vorzubereiten, länger als 14 Tage, auch nach Möglichkeit derselben Zeitzone, aber die Zeitzone, ne? Das ist ein Punkt, wo man so ein bisschen vorsichtiger sein muss, aber den Körper entweder kurz und knapp in die Hitze zu schicken und dann zu sagen, jetzt 1-2 Tage geht's, danach gibt es natürlich diese Anpassung, die man unter Hitzebedingungen durchmacht auf verschiedenen physiologischen Ebenen oder halt eben dann langfristig angepasst, aber halt eben auf die Punkte nicht. Also es ist wahnsinnig spannend. Danke für die Antwort, Jörg.
Dennis, wenn ich da gerade noch drauf einhaken darf. Das ist natürlich eine Möglichkeit, dass man sagt, ich versuche so kurz wie möglich dahin und dann kurze Anpassung und gleich, das macht zum Beispiel Flugpersonal. Die fliegen nach Tokio und die können ja nicht dann anschließend 2 Wochen da sein, um sich anzupassen und dann wieder zurück. Nee, die behalten ihre Zeitvorgaben von der Homebase, also sagen wir mal Frankfurt, behalten die bei dem Flug nach Tokio und gehen dort in Tokio auch schlafen, wann sie in Deutschland schlafen gegangen wären, stehen dann auf und fliegen den Flieger wieder zurück. Das heißt, deren Uhr wird gar nicht oder praktisch gar nicht verstellt. Die Hitzeanpassung ist das eine, das ist richtig. Aber die innere Uhr hinkt hinterher. Und wir haben eine grobe Faustregel in der Chronobiologie, dass man pro Zeitzone oder pro Stunde, die die Zeitzone vorgibt, also nehmen wir an, wir fliegen über zehn Zeitzonen, brauchen wir 10 Tage, um den Körper uns anzupassen. Das ist eine grobe Faustregel. Das gilt nicht für alle Parameter, da hast du recht, Dennis. Das eine oder andere wird sich schneller anpassen, aber gerade zum Beispiel Blutdruckregulation ist ein relativ langsam adaptierender Parameter. Während körperliche Leistungsfähigkeit kann ein bisschen schneller gehen, aber das ist eigentlich eine Faustregel. Und Kona, wenn wir jetzt Kona ansprechen, Triathlon, das sind 10 Zeitzonen. Also das heißt, man muss eigentlich sagen, 10 Zeitzonen heißt, ich brauche 10 Tage Anpassung.
12 sind es, oder?
Oder 12, ja, 12 Sommerzeit oder Winterzeit, ja, weiß ich jetzt gar nicht genau. Dann brauche ich 12 Tage, um mich dort adäquat anzupassen.
Thema Langdistanz ist es ja wahrscheinlich noch ein bisschen einfacher, aber ich denke jetzt mal an Sportarten, die mit vielleicht deutlich höheren Dichte an Wettkämpfen aufweisen, als jetzt vielleicht auch mal an USA gedacht mit NBA, NFL, wie auch immer, die ja von Ostküste nach Westküste permanent hinherfliegen, dann 2-3 Spiele pro Woche haben. Oder aber auch jetzt zurück im Triathlon Richtung DTU gedacht, Richtung Weltcups oder WTS-Rennen, die dann wirklich in kurzer Abfolge in komplett unterschiedlichen Regionen auf diesem Planeten irgendwie stattfinden. Also das ist schon, glaube ich, ein größeres Thema. Wenn wir halt 1-2 Höhepunkte haben und dann im Langdistanzbereich dorthin fliegen, dann ist mit Sicherheit eine ganze Ecke nochmal leichter zu planen.
Ja, ich würde an der Stelle andocken, wenn ich darf, kann. Also du hast quasi schon einen Teil meiner Frage beantwortet, nämlich diese Stunde. Anpassung, diese Faustform, ich glaube, die ist auch, die schwirrt auch ein bisschen rum, aber es ist schon mal cool, dass du die auf jeden Fall auch bestätigt hast. Und jetzt haben wir auch gerade quasi einmal von Tokio gesprochen und einmal von Kona, das sind ja quasi die gegenüberliegenden Pole, wenn man so möchte. Gibt es Unterschiede in der Anpassung oder in der Strategie, wenn man Richtung Westen oder Osten fliegt? Weil einmal fliegt man ja quasi zurück und einmal in die Zukunft, sozusagen übersetzt. Wie würdest du dort allgemein betrachtend mit umgehen? Als jemand, ich war jetzt schon in beiden Destinationen und muss sagen, ich habe mit beiden Problemen, aber vor allen Dingen in Tokio, also in die Zukunft sozusagen zu reisen, hat mich immer extrem viel Kraft gekostet und so, weil ich immer nur kurze 4-5 Tage Trips dahin hatte, war das für mich extrem schwierig, da überhaupt irgendwie anzukommen und ich musste ankommen, ich konnte nicht im deutschen Rhythmus bleiben.
Ja, Sebastian, das ist eine ganz wichtige Frage natürlich. empirisch betrachtet, also einfach aufgrund von Erfahrungen betrachtet, ist es so, dass die Flüge nach Westen einfacher zu verkraften sind. Das hängt jetzt erneut mit einem molekularen Mechanismus unserer inneren Uhr an. Die tickt ja nur ungefähr 24 Stunden. Übrigens für ein biologisches System extrem exakt. Mit 3-4% Abweichung von 24 Stunden. Das schaffen eigentlich sonst nur physikalische Systeme, aber das biologische System der inneren Uhr schafft das. Das erneut muss ich reflektieren, der Dennis hat es eben schon angesprochen, auf den Selektionsdruck. Je exakter die Uhr, umso größer ist meine Überlebenschance. Fertig aus. Ne? Wenn ich aus meiner Höhle, denkt mal 1,5 Millionen Jahre zurück, wenn ich aus meiner Höhle rausgehe und es ist noch dunkel und der Säbelzahntiger steht vor der Tür, habe ich gelost. Das war's.
Ich kann mich gut an die Zeit erinnern. Ja.
Habe ich gelost. Also diese Uhr muss exakt sein. Die muss extrem exakt sein. Ansonsten kriege ich nichts zu fressen draußen, weil alles weggegessen worden ist, wenn ich zu spät aufstehe. Und was viel wichtiger ist in der Biologie, das ist eigentlich das Grundprinzip, ist Fortpflanzung. Wenn ich zu spät aufstehe, sind alle Weibchen begattet. Dumm gelaufen.
Ich jetzt wieder um Experte.
Es ist einfach dumm gelaufen dann. Ne? Und Leute, macht euch klar, das ist das Grundprinzip der Biologie, Fortpflanzung. Ne? Da können wir jetzt alle drüber lachen, aber das ist das Entscheidende. Wenn ich nicht der Erste bin, hat mein Genpool gelost. Dann bin ich nicht derjenige, der sich fortpflanzt. Also muss meine Uhr richtig funktionieren, damit ich der Erste bin. Ne? Das Gleiche gilt natürlich für Essen draußen. Also wenn alles weggefressen ist, habe ich keine Chance mehr. Die Uhr muss extrem exakt sein. Muss extrem exakt sein. Ne? Ansonsten funktioniert das nicht. Und nun haben natürlich vor 1,5 Millionen Jahren ist keiner über einen großen Teich geflogen. Da ging das noch nicht. Das ist jetzt natürlich Blödsinn. Aber diese Uhr muss natürlich, da sie nicht ganz exakt ist, verstellbar sein. Sie muss um kleine Beträge verstellbar sein. Und das ist natürlich vor 1,5 Millionen Jahren, sind das wirklich nur kleine Sachen gewesen, weil ich mal verschlafen habe, weil ich krank war oder sonst irgendetwas. Und ich gehe raus aus meiner Höhle und draußen steht die Sonne schon am Himmel. Das darf am Morgen, am nächsten Tag nicht wieder passieren. Sonst habe ich gelost. Am nächsten Tag muss die Uhr mich wieder früher wecken, damit ich rausgehe, wenn die Sonne gerade aufgeht. Also das sind die empfindlichen Fenster. Die empfindlichen Fenster sind am Ende der Nacht und am Anfang der Nacht. Und diese innere Uhr im Menschen ist, wie gesagt, nicht genau 24 Stunden. Sie ist im Regelfall ein bisschen länger. Das ist zurückzuführen auf Untersuchungen, sogenannte Bunkerversuche nennen wir die. Das ist in den 60er Jahren, hat das der Kollege Aschoff, den ich selbst noch gehört habe in Vorträgen, gemacht. Der hat Leute freiwillig gesucht und hat ihn in Bunker eingesperrt. Und hat gesagt, ihr kriegt, was weiß ich damals, 100 Mark oder irgend sowas, wenn ihr in den Bunker geht, hat die Tür zugemacht. Und Leute, es gab keine Handys damals. Die hätte er ihn auch abgenommen und hat alle Verbindungen nach außen abgekappt und hat gesagt, macht, was ihr wollt. Und hat natürlich das alles aufgezeichnet und hat festgestellt, dass die Leute schlafen gegangen sind, aufgestanden sind, gelesen haben, aufs Klo gegangen sind und so weiter, was gegessen haben. Und das jeden Tag ein bisschen später gemacht haben. Die sind jeden Tag ein bisschen später aufgestanden, weil die wussten ja gar nicht, wie viel Uhr es ist. Die haben keine Uhren gehabt, keinen Radiokontakt, kein Telefon, gar nichts. Das heißt, unsere innere Uhr, und so kann man das feststellen, unsere innere Uhr tickt mit ein bisschen mehr als 24 Stunden. Ungefähr 24,5 Stunden. Muss also jeden Tag eine halbe Stunde verstellt werden. Das passiert beim Dennis, wenn der Moins den Helm aufsetzt und sich aufs Fahrrad setzt und in die Autoflex-Schneise feiert. Ne? Dann kriegt er einen Input und der kann vielfältig sein. Der entscheidende Input ist Licht dabei. Das ist das Allerwichtigste. Schmidti hat eine Lichtlampe hier auf seinem Büro stehen. Ich habe eine auf meinem Schreibtisch stehen. Und wenn ich um 8 Uhr Vorlesung halten muss, setze ich um 7 am Schreibtisch und mache die Lichtlampe an, weil Licht ist der Faktor, der meine Uhr besonders potent verstellt.
Und das kann ich auch sagen an der Stelle. Seitdem ich die Lampe habe, trinke ich weniger Kaffee. Das ist, also ich bin schon eher exzessiver Kaffeetrinker vorher gewesen. Und ich denke, das habe ich um die Hälfte reduzieren können. Also das macht mich wach.
Sebastian, aber um auf deine Frage zurückzukommen, da die Uhr, das ist der Grund, den ich jetzt nicht im Detail ausführen möchte, da die Uhr ein bisschen länger als 24 Stunden tickt, ist es für unseren Körper und für die innere Uhr einfacher, den Flug nach Westen zu kompensieren. Es dauert etwas kürzer als den Flug nach Osten. Es ist immer schlimm, eine Nacht zu verkürzen und es ist nicht ganz so schlimm, einen Tag zu verlängern.
Genau, also das ist ja auch gefühlt so, ne? Man kommt dann an, hat einen längeren Tag, geht ein bisschen später sozusagen ins Bett, je nachdem. Also Ostküste ist auch nochmal ein Unterschied als Westküste. Ja. Und dann, dann wacht man vielleicht ein bisschen früher auf, aber dann im Grunde geht das dann auch wieder. Genau, ja.
Ich hätte den Wunsch, Mario, wenn es für dich in Ordnung ist, dass ich dich kurz überspringe oder überhole sozusagen mit meiner Frage, weil die ein Stück weit anknüpft an das, was eben schon angedeutet wurde. Jörg, wie
sehr gerne.
Du hattest das Thema Licht und Uhr verstellen. Wie verhält sich das denn im Thema Norden dann, wo wir ja Winter und Sommer ganz andere Lichtverhältnisse haben? Mhm. Und die Kollegen aus Norwegen sind ja auch keine so ganz langsamen Sportler in verschiedenen Sportarten. spielt das dann vor Ort eine Rolle? Also ist das dort spürbar dann schlechter?
Ja, das ist eine Katastrophe. Also ich garantiere dir, dass Blumenfelde und Gustav Iden, dass die chronobiologisch beraten werden. Bin ich mir ganz sicher. Ne? Denn das ist ein Problem in den nordischen Ländern, dass im Winter die Tage extrem kurz sind oder gar keine Sonne da ist. Es fehlt Licht. Und Leute, das gibt eine Katastrophe da in den nordischen Ländern, die bekannt ist seit vielen Jahren. Erhöhte Selbstmordrate, erhöhter Alkoholkonsum, erhöhter Nikotinkonsum, erhöhte Erkrankungen kardiovaskulärer Art und so weiter. Es hängt alles mit der inneren Uhr zusammen. Die inneren Uhr von vielen Menschen, wir nennen das Seasonal Affective Disorder, also jahreszeitbedingte depressive Verstimmungen, die, wie gesagt, dazu auch führen, dass sie öfter vom Dach springen in den nordischen Ländern. Das ist nachgewiesen. Weil das kennt ihr auch, wenn ihr, Sebastian, wenn du früh geweckt wirst, weil dein Flieger geht um 6 und du wirst um 4 Uhr geweckt, ich nehme an, bist du nicht so wahnsinnig gut drauf.
Und geht so, ja.
Oder in voller Vorfreude, kann ja auch sein.
Kann auch sein, natürlich, ja. Aber wer lässt sich schon gerne nachts wecken und sagt dann, hurra, ich bin eben geweckt worden. Ne? Das sagt, glaube ich, kaum einer. Also das ist ein Riesenproblem in den nordischen Ländern. Dem kann im Regelfall besonders gut mit Licht geholfen werden. Lichttherapie ist übrigens eine Therapie, die bei Seasonal Affective Disorder eingesetzt wird.
Und ganz kurz, wenn ich da einmal reinspringen
kann. Absolut, Sebastian.
Hast du da eine Empfehlung? Weil ich versuche immer so ein bisschen die Zuhörer zu verstehen und was würde der jetzt denken. Hast du da eine Empfehlung? Gibt es da irgendwie einen Standard, der erfüllt werden muss bei solchen Tageslichtlampen, die Mario auch auf dem Schreibtisch hat?
Ja, klar. Erstens, diese Tageslichtlampen haben einen hohen Blaulichtanteil. Blaulicht, das wissen wir erst seit ungefähr 20 Jahren, mussten alle Lehrbücher umgeschrieben werden, dass wir einen neuen Fotorezeptor in unserer Netzhaut haben und der ist blaulichtempfindlich. Und dieser blaulichtempfindliche Netzhautrezeptor, der verstellt ganz entscheidend unsere innere Uhr. Das heißt unter anderem, abends um 11 aufs Handy gucken, was der Kollege zum Abendbrot gegessen hat oder sonst irgendetwas, ist schlecht. Weil die Uhr kriegt einen Blaulicht-Input und wird verstellt und anschließend schlafe ich schlecht. Ne? Das haben die Leute mittlerweile erkannt. Also es gibt ja dann doch eine ganze Reihe, gerade in Covid-Zeiten, von Leuten, die auf die Wissenschaftler hören. Die haben das erkannt und in den Handys, in den neuen, ja, Sebastian wiegt die Hand. Ja, es gibt leider viel zu viele, die noch nicht auf die Wissenschaft hören. Die haben das erkannt und in den neuen Handys ist ein Blaulichtfilter drin. Nachtfilter, ne? Den kann man einschalten, denn dieses Blaulicht verstellt die innere Uhr. Umgekehrt, beim Frühstückstisch zu gucken, was der Kollege zum Frühstück isst, was er auf Facebook gepostet hat, ist nicht verkehrt. Denn die Uhr kriegt einen Blaulichtpuls und sagt, ey, verstell dich mal ein bisschen, du bist nicht ganz in Phase mit dem, was die Umgebung verlangt, du musst dich mal ein bisschen vorstellen. Also, um auf die nordischen Länder zu sprechen zu kommen, das ist ein Riesenproblem darunter und da kann man unter anderem sogenannte Visoren verwenden. Das sind Schirmmützen und diese Schirmmützen haben vorne vor der Stirn haben die eine kleine Lampe mit hohem Blaulichtanteil. Und das ziehen die Leute auf. Das wäre übrigens auch etwas, Dennis, was man für Leistungssportler anwenden kann, ne? Um die Uhr zu verstellen, effektiv zu verstellen, so eine kleine Schirmmütze, vorne einen Blaulichtanteil und zu den adäquaten Zeiten einfach Licht auf die Netzhaut zu geben und damit wird die Uhr verstellt, wird die einjustiert. Und da das Licht fehlt in den nordischen Ländern, sind die Leute völlig neben der Spur. Viele Leute. Ne? Was dazu führt, ey, ich fühle mich so beschissen. Gib mir mal ein Bier. Oder gib mir auch 2 Bier oder gib mir 5 Bier. Ne? Mit ein Grund, warum Alkohol auch so teuer ist. Also nicht nur wegen der Nebeneffekte, die da entstehen. Alkohol ist ein Gift, wollen wir uns nichts vormachen. Also das ist ein Riesenproblem in den nordischen Ländern und insbesondere für die Leistungssportler. Und ich wette, dass in der modernen Trainingspsychologie und Physiologie in den nordischen Ländern Chronobiologie ein großer Punkt ist.
Glaubst du auch, dass da jetzt neben der Lichtexposition, dass da auch Vitamin D eingesetzt wird? Also ist das auch ein Thema oder ist es...
Vitamin D, also wenn wir uns gesund ernähren, nehmen wir eigentlich genug Vitamin D zu uns. Das kann man fördern, indem man rausgeht und Sonnenlicht auf die Unterarme bekommt. Also ich bin gestern auch in kurz gelaufen, ne, weil ich ja wieder zu schnell gelaufen bin. Und dann habe ich die Unterarme exponiert mit Sonnenlicht. Ja, das kann man natürlich machen.
Ich meine jetzt auch bei den nordischen Ländern, also wirklich bei den Norwegern
und Schweden. Kann man machen. Ja, es ist ein Effekt sicherlich, dass Vitamin D fehlt. Ja. Ich wollte aber noch auf die Frage, die eben gestellt wurde, was die Zeit angeht. Ja, es ist herausgefunden worden, dass eine Lichtexposition von 20 Minuten ungefähr hinreichend ist, um die Uhr zu verstellen. Ne? 20 Minuten rausgehen und es ist immer besser, draußen in der Sonne zu sein. Das Sonnenlicht hat einen Spektralanteil, wo alle Lichtanteile drin sind, insbesondere Blaulicht. Die Schreibtischlampe nützt wenig, weil sie hat zu wenig Blaulicht. Kerzenschein sowieso nicht. Also kann man auch 20 Kerzen morgens anstecken. Das nützt nichts. Verstellt die Uhr nicht. Ne? Dazu kommt eine individuelle Unterschiedlichkeit. Es gibt Menschen, die sind empfindlicher. Es gibt welche, die sind weniger empfindlich. Auch das müsste man rausfinden. Ne? Es geht im Hochleistungssport, Dennis, muss ich dir nicht sagen, geht es um winzige Stellschrauben. Aber die entscheiden. Auch auf der Langdistanz geht es mittlerweile um Sekunden. Die entscheiden. Und wenn eine Stellschraube halt das ist, dass meine Uhr absolut getaktet ist auf den Zeitpunkt, wo ich Höchstleistungen bringe, bei der Langdistanz sagt der Schmidi zu Recht 8 Stunden oder bei mir eher 11 Stunden, da spielt es keine Rolle, aber wenn ich eine Sprintdistanz mache, die keine 2 Stunden dauert, dann ist es wichtig. Und die Athleten, die nach Tokio geflogen sind, Ich weiß jetzt nicht, wie lange die vorher da gewesen sind. Es ist von fundamentaler, oder es wäre von fundamentaler Bedeutung, deren innere Uhr exakt auf die Zeit angepasst zu haben, die einmal dort vor Ort herrscht. Und insbesondere, das kann man natürlich weitertreiben, auf den Beginn des Wettkampfs, ne? Das diktieren ja die Medien, die sagen hier, der Wettkampf findet gefälligst um 19 Uhr statt, weil um 19 Uhr sind die besten Übertragungszeiten oder da sind in Amerika die meisten Leute vor der Glotze. Ne? Das ist ja der Punkt. Also da muss ich dann erneut eine Stellschraube ziehen und sagen, ey, das nützt nichts, dass ich jetzt in Japan angepasst bin an die Beleuchtungsverhältnisse dort und bin 14 Tage vorher hingeflogen. Der Wettkampf findet aber um 19 Uhr statt. Ich habe aber mein Leistungsmaximum um 10 Uhr morgens. Ja, da muss ich hingehen und muss die innere Uhr verschieben, sodass mein Leistungsmaximum an dem Zeitpunkt ist. Und das ist nicht einfach. Denn du musst einmal Licht geben zu einer Zeit, wo du normalerweise schläfst, und du musst zum anderen dich vor Licht schützen, wo deine innere Uhr verstellt würde und dich damit aus dem Zeitfenster rausschiebt. Das ist also relativ komplex, die Antwort.
Total, und es gibt dann viele kleine Dinge, die man tun kann. Ne? Also ich dürfte mal einem Vortrag von Marc Verstegen folgen zum Thema Fußball, logischerweise, ehemaliger oder aktueller Trainer der Nationalmannschaft. Und der berichtete von Brasilien, wo eben Fenster und Lichtschlitze komplett abgedichtet wurden, sodass eben es auch wirklich dunkel war und nicht nur ein bisschen dunkel. Mhm. Das sind ja auch Riesenunterschiede. Ne? Es gibt ja Hotels, wenn du in Shanghai bei so einem Hochhaus wohnst und es blinkt durch die ganze Nacht, ist natürlich ein anderer Schlaf, als wenn du dich irgendwo in der Einöde befindest. Ne?
Absolut richtig.
An der Stelle auch, ja, jetzt greife ich schon mal vorweg, ein Literaturtipp, wobei wir die Literaturempfehlung nachher machen. Ich habe an der Stelle, würde ich gerne noch mal reingrätschen, es gibt ein sehr gutes Buch, das heißt Sleep von Nick Littlehales. Der ist Schlafcoach oder Sleepcoach, der im Fußball relativ viel gemacht hat und dann auch für das Team Sky unterwegs gewesen ist und deren Schlaf Bedürfnisse oder Schlafverhältnisse sozusagen so ein kleines bisschen analysiert hat und dann gerade bei einer dreiwöchigen Rundfahrt wie jetzt Tour de France oder Vuelta, wo die natürlich drei Wochen lang jede Nacht in einem anderen Hotel schlafen, hat er versucht, da standardisierte Dinge einzuführen, also dass sie ein eigenes sogenanntes Sleep Kit gehabt haben, bestehend aus einer Matratze und einem Kopfkissen, dass sie wirklich da immer zu gleichen Bedingungen geschlafen haben. Und ich komme jetzt drauf, weil er genau das angebracht hat, was du gesagt hast, Dennis, nämlich die Fenster halt so abgeklebt haben, dass es halt wirklich stockdunkel gewesen ist, dass einfach die Schlafqualität eine ganz andere ist. Also das ist ein gutes Buch an der Stelle, auch einfach um so ein bisschen das Thema Schlaf nochmal aufzudröseln. Kann ich empfehlen. Ich meine, letztendlich haben wir mit Jörg jemanden an der Hand, der jetzt hier im Bereich Jetlag unterwegs ist. Das heißt, da sollten wir uns vielleicht jetzt da auch noch ein bisschen fokussieren.
Ja, vielleicht kann ich gerade was dazu sagen. Also das ist sicherlich ein separates Kapitel Schlaf. Es hängt mit Chronobiologie zusammen, natürlich, selbstverständlich. Schlaf, Schlafdauer, Schlafqualität ist aber noch eine ganz andere Kiste. Und es gibt Menschen, die können bei offenem Fenster gut nachts schlafen mit Licht. Und es gibt Menschen, ich bin so einer, da muss es absolut dunkel sein. Sonst bin ich mit dem ersten Sonnenstrahl bin ich wach. Also wenn es ein bisschen graut, bin ich hellwach. Ja, also da gibt es unterschiedliche Empfindlichkeiten. Auch das muss man berücksichtigen. Ja, und von daher durchaus alle Lichtschlitze dicht machen, wenn ich einen guten Schlaf will. Das ist aber jetzt Schlafforschung. Und zu der Schlafforschung gehört natürlich die Qualität des Schlafes, die ich ja auch bemessen kann, ist natürlich von übergeordneter Bedeutung für meine Performance, überhaupt keine Frage. Aber das geht sicherlich Hand in Hand mit der Uhr. Wenn meine Uhr sagt, ey, spinnst du, ich will überhaupt nicht schlafen jetzt, ne, dann nutzt das alles nichts. Ne? Wenn ich die Fenster zuklebe, ich schlafe da nicht. Meine Uhr muss auch tatsächlich so eingetaktet sein, dass jetzt der Schlaf beginnt. Und das kann man messen. Na, das wird ja den Dennis sicherlich interessieren oder den Sebastian genauso. Das kann man natürlich messen. Das können wir messen zum Beispiel durch die Sekretion eines Hormones. Melatonin heißt dieses Hormon, was ich viele, viele Jahre beforscht habe. Das kann man im Urin messen, das kann man im Blut messen und damit ein Profil erstellen. Und dieses Melatonin wird beim Menschen immer, bei allen Tieren, immer während der Nacht ausgeschüttet. Und das kann man messen. Das ist das sogenannte Dim Light Melatonin Onset oder DILMO, kurz in unseren Kreisen genannt. Melatonin wird hochreguliert kurz vor dem Beginn der Ruhephase. Also am späten Nachmittag, frühen Abend wird das hochreguliert und ist schlafinduzierend. Man kann es kaufen mittlerweile hier in den Apotheken, wird als Zirkadin und andere Produkte angerufen, verkauft. Melatonin ist ansonsten nicht frei verkäuflich hier in Deutschland aus gutem Grund. Also die Forschung ist 3-4 Jahrzehnte alt. Es gibt zwar keine Nebenwirkungen bis jetzt, die beschrieben sind, aber da muss man schon vorsichtig sein. In Amerika kann man es in jedem Drugstore kaufen. Dieses Melatonin ist ein Indikator für die Nachtperiode. Und das kann man messen, dem Leitmelatonin-Onset, und dann weiß ich, der Athlet befindet sich jetzt in der richtigen Phase. Das kann man im Urin messen, indem er den sammelt, oder kann ihm ab und zu Blut abnehmen, kann Melatonin-Radioimmune-SR machen und das darüber bestimmen. Sicherlich ein probates Mittel, um die Phasenlage des Hochleistungssportlers festzustellen.
Super spannend, auf jeden Fall. Soll ich weitermachen? Also du hast schon relativ viele Fragen vorweggegriffen, wenn ich auf mein Zettel gucke. Das macht aber gar nichts. Also das ist auch egal, ob wir jetzt da so ganz stringent in dem 3x3-Modus bleiben. Es ist total spannend, dir dazu zu hören, auf jeden Fall. Ich habe noch mal so eine Frage bezüglich jetzt weniger vom, was Wettkämpfe angeht, sondern was den Alltag angeht. Es gibt ja Sportler, die in der Schichtarbeit verhaftet sind. Ob das jetzt Polizisten, Ärzte, Krankenschwestern oder Krankenpfleger sind. Das ist ja auch ein Thema, denn man, ich nenne es mal, vergewaltigt ja so ein kleines bisschen diesen Chronotypus. Mhm. Und kannst du da eine Empfehlung aussprechen, wie sich so jemand dann irgendwie verhalten soll oder was er da konkret an Verbesserungen mit sich bringen kann oder wie auch immer?
Ja, klar. Chronotypus ist, Schichtarbeit ist die nackte Katastrophe für unseren Körper. Die nackte Katastrophe. Es gibt epidemiologische Untersuchungen, die vor allen Dingen aus Amerika kommen, weil dort Datenzugänglichkeit etwas einfacher ist als hier in dem gut datengeschützten Bundesrepublik Deutschland, die ganz klar belegt, Leute, die regelmäßig Schichtarbeit machen, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, fettleibig zu werden. Aus einem ganz einfachen Grund. Die essen zu Zeiten, wo der Körper sagt, hast du sie noch alle? Ich will jetzt überhaupt nichts zu essen haben. Die Leber sagt, ich bin überhaupt nicht darauf vorbereitet. Ne, die Leber wird vorbereitet durch die innere Uhr. Die innere Uhr sagt dir, ey, demnächst gibt's Chappi, also mach dich mal bereit, dass du das verstoffwechseln kannst und damit Kraft beiführst. Ne? Macht ja auch Sinn. Ne? Ich krieg demnächst was zu essen. Meine innere Uhr weiß das, also bereite ich mich drauf vor. Bei den Schichtarbeitern geht das völlig kreuz und quer, was dazu führt, dass die Leber sagt, ich denke überhaupt nicht dran, das jetzt zu verstoffwechseln, ich lagere das ein für schlechte Zeiten, nämlich in einem Fettpolster. Die Häufigkeit, um dramatische Beispiele zu geben, die Häufigkeit von Unfällen ist sowieso klar. Wer Schichtarbeit macht, neigt zu Unkonzentriertheit natürlich, weil die Uhr aus der Phase raus ist. Die machen Unfälle, die arbeiten schlechter, sind weniger produktiv, weniger aufmerksam. Und so weiter und so fort. Es gibt aber noch dramatischere Beispiele. Es gibt eine ganz, ganz klare Korrelation zwischen Schichtarbeit und dem Auftreten von Krebs. Das heißt, alle Vorgänge in unserem Körper bedürfen einer zeitlichen Ordnung. Und wenn ich diese zeitliche Ordnung durcheinander bringe, und das mache ich bei Schichtarbeit, das haben die mittlerweile kapiert übrigens, es wird keine Schichtarbeit mehr gemacht, heute Nachtschicht, morgen Frühschicht und übermorgen Tagschicht und dann wieder Nachtschicht, sondern die haben das kapiert, dass das absolut abträglich nicht nur für die Gesundheit, sondern auch für die Leistungsfähigkeit und damit für die Produktivität ist. Schichtarbeit wird heute in einer Woche oder zwei Wochen. Zwei Wochen Nachtschicht, eine Woche Pause, absolute Ruhe, zwei Wochen Frühschicht. Ne? Dann macht das Sinn, weil der Körper sich anpassen kann. Das gilt natürlich für Sportler umso mehr. Auch da muss ich natürlich anpassen. Also Schichtarbeit ist die nackte Katastrophe. Und das ist vielleicht ein Anhängsel an die letzte Frage natürlich auch. Das gilt natürlich auch fürs Training. Also mein Training ist natürlich besser, wenn ich in der Phase trainiere, wo mein Körper nicht nur darauf vorbereitet ist, sondern auch entsprechend darauf antworten kann. Ne? Also die physiologische Antwort des Trainingsreizes umsetzen kann in eine bessere Performance anschließend. Absolut wichtig. Und da haben die Schichtarbeiter leider die Arschkarte gezogen. Ne? Denn das geht ständig durcheinander, natürlich diese Rhythmen. Und dann trainieren die zu einem Zeitpunkt, wo der Körper sagt, ich muss jetzt eigentlich schlafen. Ich will überhaupt nicht trainieren. Oder die trainieren zu einem Zeitpunkt, wo der Körper sagt, es ist jetzt Essen angesagt. Ne? Ich will jetzt hier verstoffwechseln. Alles durcheinander. Nackte Katastrophe. Beantwortet das deine Frage?
Ja, es ist doch deckungsgleich mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ja. Wenn ich, also nicht, weil ich jetzt im Schichtarbeit arbeite, sondern eher mit dem Umgang mit Sportlern. Wenn die aus der Nachtschicht kommen, dann ist am nächsten Tag oder in der Woche oder in der Phase der Nachtschichtarbeit ist halt wenig mit Intensität zu holen, sondern dann ist es eher, ich sag mal, ein lockeres, grundlagenorientiertes Training angesagt, weil es einfach auch gar nicht geht. Und das kriegst du auch rückgemeldet. Also ich sage auch ganz klar, es geht einfach nicht in dem Moment. Das ist wertdeckungsgleich.
Das deckt sich ja auch damit, ich weiß nicht, wer es von euch beiden gesagt hat, Sebastian oder Dennis, der erfahrene Sportler sollte natürlich auf seinen Körper hören, das kann der Mario ausführen natürlich, ein eigenes Kapitel dazu in seinem Buch. Das sollte drauf hören und sollte einfach sagen, ey, das geht jetzt überhaupt nicht. Ne? Ich habe die Nacht durchgearbeitet und jetzt soll ich hier 15 Kilometer mit Yassos 10x800 laufen. Nee, überhaupt nicht geht das. Ich habe Training auch schon abgebrochen und habe gesagt, tut mir leid, geht einfach nicht. Tue ich mir was an, das ist nicht gut.
Ist auch eine wichtige Kompetenz, glaube ich, in dem Sinne, dass man dann in dem Moment dann auch sagt, okay, an der Stelle geht es nicht weiter und deshalb macht man vielleicht jetzt mal kürzer, lockerer, wie auch immer, oder gar nichts und sich nicht da versuchen, den Körper da durchzuprügeln. Ne? In dem Sinne, wir hatten jetzt, du hattest eben schon auch eine Frage von mir so ein bisschen vorweggenommen mit dem Blaulicht. Also das war auch mal ganz interessant. Ich habe da auch mal auf unserem YouTube-Channel ein kleines Video zu gemacht und dann gab es auch eine Frage, ja, ist das nicht so Bro-Science, nennt man das? Also irgendwie so unter Kollegen wird das Aroma erzählt und dann auf Instagram vermarktet, aber es ist schön, dass du das auch nochmal bestätigt hast. Also ich wäre mir dessen auch sicher, aber gut, dass du es auch nochmal sagst. Und kann ich es auch genau andersrum machen? Also kann ich quasi, du hast es ein bisschen angedeutet, mit den Filtern auf dem Handy, aber kann ich zum Beispiel auch, das habe ich auch bei den Norwegern schon mal gesehen, die dann in Portugal schon Sonnenbrillen abends getragen haben. Du hast eben von den Kerzen gesprochen oder von einer Schreibtischlampe. Also kann ich dann auch sozusagen das Licht dimmen, um den Körper dann vorzubereiten?
Natürlich. Wir haben ja eben darüber gesprochen, das ist eine sehr gute Frage natürlich. Und die spielt natürlich rein, vor allem bei dem Hobbysportler. Also Frodo fährt 4 Wochen vorher nach Kona und der ist dann adaptiert natürlich. Ne? Können wir uns nicht leisten, sowohl aus beruflicher Hinsicht als auch aus finanzieller Hinsicht, im Regelfall jedenfalls. Also die Anpassung an die Zielzeit, also den Ort, wo ich den Wettkampf habe, muss nicht nur vor Ort passieren. Die kann bereits in Antizipation, in Voraussicht, hier zu Hause passieren. Und da kommen jetzt die Sonnenbrillen ins Spiel. Natürlich kann ich das machen, dass ich eine Sonnenbrille aufziehe. Die muss gut sein, die muss stark sein, die Sonnenbrille. Und die muss auch die Seitenbereiche abschirmen. Also es muss also so eine Schweißerbrille, ähnliche Sonnenbrille sein. Sieht doof aus. Aber wenn es darum geht, Kona zu gewinnen, mache ich alles.
Kim Jong-il hat so einen angehabt immer, gell? Aber ich glaube, das war ein anderer Grund. Oder das hat auch der nordkoreanische Diktator oder so einen
Riesenfall
aufgehabt. Gell? Ja. Aber weil, wirklich, ich kann es verstehen an der Stelle. Der Jörg hat dankenswerterweise letztes Jahr für den Ironman in Tulsa so ein Jetlag-Anpassungsschema erstellt für den Samuel Hürzler und auch für den Jan van Berkel, mit dem ich dort gewesen bin. Und da gab es eine klare Empfehlung, basierend auf den Flugzeiten und dann auch logischerweise auf der Startzeit des Wettkampfs, wann zu welchen Zeiten Lichtexposition stattfinden sollte, wann aufgestanden werden sollte, wann ins Bett gegangen werden sollte, wann Sonnenbrillen getragen werden sollten. Und das haben sie beide gemacht und haben beide auch mir rückgemeldet, dass es total viel gebracht hat. Und was interessant gewesen ist, man hat halt eigentlich relativ wenig Zeit im Vorfeld dort verbracht. Das heißt, die sind mittwochs angereist oder dienstags nach Chicago und von Dienstag, dann am Mittwochmorgen von Chicago nach Tulsa weitergeflogen. Man hat einfach Zeit gespart. Und das ist interessant. Klar, für diejenigen, die jetzt irgendwie familiär oder beruflich eingebunden sind und jetzt nicht so viele Tage im Vorfeld wegfliegen können. Oder auch für diejenigen, die vielleicht in so einem Vorfeld von so einem Ironman ja dann irgendwie sagen, nee, ich versuche erstmal Menschen zu vermeiden, weil mich das dieses totale, der totale Hype irgendwie ziemlich durcheinander bringt. Also sprich, die einfach wenig Zeit vor Ort sein wollen, da ist es echt super interessant und es hat echt gut funktioniert. Also, und die waren beide super diszipliniert, sind da morgens dann um 4 Uhr aufgestanden und haben um 4:30 trainiert oder so. Das hat echt gut funktioniert. Also es ist wirklich ein spannendes Thema.
Wobei an der Stelle, Jörg, wenn das, ne, diese Vorbereitung, sind wir soweit klar. Aber im Prinzip müsste man dann auch noch eine Nachbereitung machen, weil ja der Jetlag dann oder die Zeitverschiebung in die andere Richtung auch die Regeneration beeinflusst, beziehungsweise damit dann auch den Trainingsstart. Und das spielt natürlich jetzt, ne, wenn ich jetzt im olympischen Bereich bin, eine größere Rolle mit einer höheren Dichte. Aber dann kann es ja auch sein, dass ich das entsprechend berücksichtigen muss, also Nachbereitungsplan.
Natürlich, absolut, Dennis. Also bei den Hochleistungssportlern, wo der Wettkampf auf Wettkampf folgt und der, das nächste Training bereits dann angesetzt wird, 3 Tage nach dem Wettkampf, wäre das unbedingt notwendig. Das gilt übrigens, da gibt es auch Studien dazu in Amerika, insbesondere, der Mario hat es vorhin schon angesprochen, wenn du dir die Basketballspieler anschaust, die heute in Cleveland spielen und morgen in San Francisco und übermorgen in New York und ständig hin und her fliegen und sowas, da gibt es Untersuchungen dafür, die Leute, die nach Osten fliegen, verlieren überproportional häufig ihre Spiele, weil die Uhr nicht angepasst ist. Ne? Aber das geht natürlich auch nicht. Die haben alle 2 Tage ein Spiel und fliegen ständig hin und her. Du kannst die Uhr nicht so schnell shiften. Ich habe ja gesagt, Daumenregel 1 Stunde pro Tag. Das geht nicht. Ne? Aber das ist ja natürlich dem Kommerz geschuldet. Das ist jetzt bei uns ja glücklicherweise nicht der Fall, der wir uns ja doch mittelfristig oder langfristig auf so einen Wettkampf vorbereiten können. Aber man kann das, um das nochmal zu bestärken, man kann das, wenn man ein bisschen diszipliniert ist, davor machen. Es gibt natürlich eine Reihe von Faktoren am Rande, die da mit reinspielen. Also habe ich einen Zwischenstopp in New York und 5 Stunden Aufenthalt. Ne? Das ist natürlich blöd, vor allem wenn ich nach Kona fliege. Ne? Es gibt weitere Faktoren. Also wenn ihr euch zum Beispiel mitteleuropäische Zeit anschaut, ne? Warschau und Madrid liegen fast 1,5 Stunden auseinander mit Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Das ist ein Jetlag von 1,5 Stunden, wenn ich dahin fliege, obwohl ich in der gleichen Zeitzone bin.
Das habe ich schon in Berlin.
Ja, schon genau, in Berlin. Hast du schon in Berlin. Ja. Ja. Sind schon 20 Minuten oder sowas. Ne?
Ja, ja, aber es fühlt sich auch so an, ja.
Ja, also es ist jetzt für mich als Leistungssportler und Altersklassensportler nicht ganz so bedeutend, aber für einen Hochleistungssportler, ne, der von Warschau nach Madrid fliegt, sind 1,5 Stunden bei einem Wettkampf, der 1:40 dauert, vielleicht von entscheidender Bedeutung, weil er 27 Sekunden verliert, weil die Uhr nicht stimmt.
Ja. Also ich hatte diese Lichttherapie auch ist auch nochmal auf den Alltag bezogen, sondern also würdest du auch empfehlen, du hast eben gesagt, ja, abends nicht gucken, was der Trainingskollege also am Abend hatte, aber sollte man vielleicht auch insgesamt dann abends mal vielleicht das, wenn man einen Dimmer hat oder mal eine Lampe ausmachen, damit man schon so ein bisschen sich vorbereitet und vielleicht dann ja auch nicht den Tatort bis zur letzten Sekunde gucken, also den Tatort schon durchaus durchschauen, ist ja in Ordnung, aber dann vielleicht danach auch ausmachen.
Ja. Du willst ja wissen, wer der Mörder gewesen ist.
Also von daher. Ja, klar. Ja, das weiß man doch eigentlich schon mal nach 1 Stunde, aber naja.
Ja, auch die Fernseher haben übrigens mittlerweile Blaulichtfilter drin, das ist richtig. Also für die normale Körperhygiene eines ganz normalen Bürgers, Mitbürgers, der jetzt nicht unbedingt Leistungs- oder Hochleistungssport macht, gilt im Prinzip das Gleiche, natürlich. Ich will ja am nächsten Morgen um 8 Uhr wieder fit sein und meine Leistung erbringen, die von mir gefordert wird oder die ich selbstständig erbringen möchte. Und dazu ist es einfach gut, gut ausgeschlafen zu sein und eben die innere Uhr im Takt zu haben. Mhm. Und deshalb wird für viele Leute, kann ich das nur empfehlen, eine solche Tageslichtlampe zu haben, die man morgens, während man frühstückt oder Zeitungen liest, anhat und ab und zu da einfach reinschaut. 20 Minuten lang, wie gesagt. Oder wer die Zeit und die Möglichkeit hat, morgens, also Dennis, wenn du von deinem Wohnort an die Autoflexschneise fährst, das sind sicherlich 20 Minuten, ich weiß nicht, wie schnell du fährst, aber es sind sicherlich 20 Minuten, die du im Regelfall mit Lichtexposition draußen bist und deine Uhr verstellst. Das ist jetzt um die jetzige Zeit schwierig, weil es wird erst um kurz vor 8 hell. Das ist übrigens mit ein Grund, warum als Chronobiologe ich empfehlen muss, dass wir die Umstellung der Sommerzeit abstellen und konstant Winterzeit haben, weil wir dann über einen großen Teil des Winters morgens früher hell haben und damit unsere Uhr den Puls kriegt, den sie braucht. Ja? Als Person muss ich sagen, Katastrophe. Ich finde das so geil, einfach abends um 10 noch Licht zu haben oder noch draußen laufen zu können oder Fahrrad zu fahren können bis um 9:30, weil draußen noch Licht ist, ist ja genial für jemanden, der normal arbeitet. Aber prinzipiell als Chronobiologe muss ich sagen, die Sommerzeit ist für uns hier in Mitteldeutschland und das ist wieder was anderes in Madrid und es ist was anderes in Warschau, ne, mit der Zeit. Das kann man nicht pauschalisieren, aber für uns wäre es sicherlich nicht verkehrt, das abzuschaffen.
Es stand doch jetzt im Raum vor 2-3 Jahren.
Das stand im Raum und da haben sie auch eine Umfrage gemacht und es ist erstmal ad acta gelegt. Ich glaube, es gibt wichtigere Sachen im Moment als normal in Winterzeit, mit denen sich die EU beschäftigt. Ja.
Aber ich weiß nicht, wie es euch geht, Sebastian, Dennis. Also ich bin immer angenockt, wenn die Uhr umgestellt wird. Ich habe da irgendwie 1-2 Tage immer so ein bisschen Hänger. Also wie so ein wie als wenn ich einen, ich sag's mal, ganz salopp gelötet hätte, also wirklich mal über die Stränge geschlagen hätte am Abend vorher.
Was du ja nie machst, muss man dazu sagen.
Natürlich. Ja. Ich bin da ja völlig frei.
Abstinent.
Ja. Abstinent, genau. Und Askese ist auch mein Thema. Nee, aber das ist eine Sache, die ich immer wieder mal beobachten kann, dass ich echt ein, zwei Tage echt einen richtigen Hänger habe.
Ja, ich habe die Zeit tatsächlich immer so betrachtet, im Frühjahr beziehungsweise im Herbst kann ich jetzt eine Stunde länger schlafen oder nicht, wenn am nächsten Tag ein Frankfurt-Marathon fällt ja dann immer mal mit der Zeit zusammen oder so. Das war dann tatsächlich auch mal ungünstig, also fühle ich mich nicht wohl. Aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, ne, also ich bin da relativ unempfindlich, was so diese direkte Veränderung, das ist dann so kurz mal was, aber sonst tatsächlich nicht, wobei ich die Forderungen von Jörg, die unterstütze ich selbstverständlich.
Frage ich dich doch gleich mal, Dennis, wenn du, ich weiß, du machst wenig Urlaub, aber wenn du Urlaub machst und bist 14 Tage in Urlaub, wann schießt du dann auf?
Spät tatsächlich. Ich bin im Urlaub dann ein Spätaufsteher.
Ja. Okay, ja, gut. Also eine Eule. Ja, dann bin ich überrascht, dass dir die Umstellung so wenig ausmacht. Das hängt, wie gesagt, auch vom Chronotypus ab. Ne? Also eigentlich verknusen das die Leichen ein bisschen besser. Aber egal, es ist eine Umstellung und es gibt epidemiologische Untersuchungen, auch wieder vom Tironeback und seiner Gruppe, die ganz klar zeigen, der Körper hat ein Problem mit dieser Zeitumstellung. Mhm. Es entspricht einem Jetlag von einer Stunde. Er hat da in dem Zusammenhang den Begriff Social Jetlag gewählt. Das ist Social Jetlag, den wir erfahren tagtäglich, nicht nur als Chronotypus, der vergewaltigt wird, wie ich es vorhin gesagt habe, sondern auch wenn wir eine Sommerzeit, Winterzeit umstellen. Mhm.
Jetzt muss ich nur nachhaken, Social Jetlag bedeutet das auch, dass seit Einführung des künstlichen Lichtes, ist das auch ein Thema? Oder also
das ist ein wichtiges Thema. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Das künstliche Licht war ja bis jetzt immer Glühbirnen. Und die Glühbirnen haben, wie wir heute wissen, einen kleinen Blaulichtanteil. Ne? Jetzt haben wir im Zuge der Energiesparmaßnahmen haben wir die alle gegen LEDs ausgetauscht. Jetzt gibt's aber leider Leute, wie in Mailand zum Beispiel passiert, da weiß ich es zufällig, die eben nicht auf die Wissenschaft hören. Ne? Was haben die gemacht? Die haben LEDs da reingemacht in die gesamte Stadtbeleuchtung, die Kaltlicht sind, 3000 Kelvin und einen hohen Blaulichtanteil haben. Das heißt, wenn ich abends mit meinem Hund Gassi gehe, kriege ich Blaulicht auf die Birne oder auf die Augen ohne Ende, meine Uhr verstellt sich. Ne? Das müssen LEDs sein, die keinen Blaulichtanteil haben. Ansonsten in unserer 24-Hour-Society, wo rund um die Uhr natürlich ständig Beleuchtung ist, ist es ein Problem. Ich kann ja nicht abends meinen Hund mit Sonnenbrille Gassi führen. Ne? Das sieht ein bisschen doof aus und ich laufe gegen den Laternenpfahl anschließend. Das ist ja auch nichts. Ne? Es ist allgegenwärtig das Problem, Leute. Ich glaube, das seht ihr damit.
Das ist spannend,
super spannend. Ja, sehr, sehr spannend. Ja, vor allen Dingen, es ist ja immer so, wenn man irgendwie sich mit dem Thema so tief beschäftigt hat wie du, dann sieht man es halt im Alltag immer wieder. Und es wäre uns wahrscheinlich wirklich noch nicht aufgefallen. Nee. Es ist, und was du auch beschreibst, ich glaube, es ist halt höchst individuell. Also ich leide immer tierisch unter Jetlag. Also ich erinnere mich, dass ich mal irgendwie um 3.30 Uhr in Tokio aufgewacht bin und nicht mehr wusste, wo ich bin. Mhm. Also das ist wirklich extrem teilweise. Und deswegen, also ich bin da schon sensibilisiert. Ich halte mich total strikt zum Beispiel an meinen Rhythmus. Und wenn ich das nicht mache, dann, ja, wie soll ich sagen, da bin ich auch malat. Ne? Also das würde ich auch an der Stelle total bestätigen können. Ja.
Man kann übrigens, das ist vielleicht noch ein weiterer Aspekt, den ich ganz kurz anführen möchte, man kann neben Licht, das ist wie gesagt der potenteste, wir nennen das Zeitgeber, der potenteste Zeitgeber für unsere Uhr, der sie verstellen kann. Man kann das auch anders noch machen. Also man kann es natürlich über viel reden beim Frühstück, ne? Also ohne Ende quatschen, ist ein Input an die Uhr. Essen ist ein Input an die Uhr. Wenn ich Essen zu mir nehme, ne, verstellt die Uhr auch. Nicht in dem Maße wie Licht, aber es tut es. Man kann das, sportliche Aktivität, ganz wichtig. Ne? Herz-Kreislauf-System wird hochgefahren, Blutdruck steigt, ist ein Input auch an die innere Uhr. Der sagt, hier ist Aktivität gefordert, verstell dich mal gefälligst. Ne?
Der Sprung ins kalte Wasser beim Frühschwimmen, würde ich
ja,
mal sagen.
Ja, zum Beispiel. Ne? Ja. Badewanne vorne fies. Und morgens als erstes in die kalte Badewanne rein. Das ist nicht verkehrt. Es gibt eine weitere Möglichkeit, die ich zumindest andiskutieren will. Und die ist pharmakologisch. Wir sind natürlich alle gegen jede pharmakologische Beeinflussung unseres Körpers in jeder Hinsicht. Trotzdem, man kann Melatonin nehmen. Ich habe das vorhin schon mal erwähnt, dieses Hormon, was der Körper produziert und was die Nacht kodiert. Das sagt dem Körper, es ist Nacht. Ne? Geht in die Blutbahn und wird von den Organen interpretiert. Die Leber weiß dann, ey, kannst du jetzt schlafen legen? Du wirst nicht gebraucht. Es gibt nichts zu essen. Jetzt gibt kein Schaffen. Sinnvoll. Ne? Und dieses Melatonin kannst du einnehmen. In Amerika kannst du das kaufen im Drugstore und da kriegst du so einen Schieberegler dabei. Und diesem Schieberegler kannst du dann einstellen, wann Abflugzeit und Ankunftszeit ist. Und dann sagt er dir, nimm bitte 3 Tabletten vor dem Abflug abends um 17 Uhr. Dann kriegt die Uhr diesen Stimulus Melatonin und verstellt sich in Vorausblick auf das, was kommen wird. Das kann man machen. Und dann kommst du in Europa an und deine Uhr ist schon einigermaßen angepasst. Das kann man machen, das kann man einsetzen. Und ich wette mit dir, Blumenfeld und Eden schlucken Melatonin. Wette ich mit dir.
Und wie sieht das mit Tryptophan aus?
Das ist Tryptophan ja auch ist die Vorstufe. Ne? Das ist das biologische Substrat von Melatonin. Das kann man auch machen. Melatonin selbst hat auch eine kurze Halbwertszeit. Das ist nicht verkehrt. Auch Tryptophan kann man dazu nehmen.
Okay.
Außer man ist, also ein kleiner Exkurs für die Hörer, falls ihr jetzt das gehört habt. Tryptophan, wenn ich jetzt nicht vollkommen falsch bin, ist auch ein Serotonin-Vorläufer und deswegen muss man aufpassen, wenn man eine depressive Erkrankung hat und Serotonin wieder Aufnahmehämmer nimmt, weil das sonst zu einem Problem führen kann.
Absolut richtig. Melatonin sollte auch hier bei uns nur unter ärztlicher Aufsicht genommen werden. Man kriegt es auch nur verschrieben. Es ist nicht im Drugstore zu kaufen. Und das ist auch richtig so. Kann ich nur unterstützen.
Ja, Wahnsinn.
Leute, fragt. Ihr habt ja noch mehr Fragen.
Ja.
Also nee, du greifst schon mal vorab, vorweg.
Das ist jetzt meinem Enthusiasmus geschuldet.
Ja, super, also, super.
Es ist einfach, ich sitze hier und schwitze mit rotem Kopf, weil ich es einfach so spannend finde und ich einfach denke, es betrifft wirklich jeden. Jeden, der zuhört. Ob Leistungssportler, Hochleistungssportler oder Couch-Potato, völlig egal. Es betrifft jeden.
Ich denke, das merken die Zuhörer, Zuhörerinnen, das merken auch wir, dass du da enthusiastisch bist. Das ist gut so, das ist geil, das ist mega, mega gut, dir dazu zu hören. Deswegen, glaube ich, ist es auch gut, dass wir dieses 3x3 aufgeweicht haben und dann, dass wir da jetzt irgendwie nicht so ganz strukturell vorgehen, sag ich mal.
Hast du noch eine, Mario?
Nee, ich gucke gerade, also meine sind eigentlich mehr oder weniger alle beantwortet. Vielleicht fällt mir gleich noch was ein, ja.
Genau, vielleicht noch mal, von meiner Seite noch mal vielleicht eine Frage. Ich erinnere mich an so Infographics von Jan Lemur und Askar Jolkendrup, die eine Checkliste zu Schlaf gemacht haben. Wir haben jetzt über Licht oder alles Abdunkeln gesprochen. Mhm. Wir haben über Melatonin. Mhm. Es gibt ja auch Orientierung Richtung Raumtemperatur und so weiter. Mhm. Siehst du da auch eine Evidenz oder gibt es da Empfehlungen von deiner Seite?
Nee, kann ich nicht. Das ist individuell natürlich verschieden. Der eine schläft gerne in einem wärmeren Raum, der andere in einem etwas kühleren Raum. Du sprichst aber etwas an, Sebastian. Wir haben jetzt nur die Hauptstellschrauben angesprochen. Ne? Temperatur ist natürlich eine Stellschraube. Also ich wache auf, wenn es in einem Raum zu warm ist nachts. Ne? Das darf nicht sein, wenn mein Schlaf effektiv sein soll. Also auch das ist ein Parameter, an dem man drehen kann, natürlich, um eine optimale Leistung abzurufen. Das ist absolut richtig. Bedarf wieder eines Fragebogens an den Athleten. Also ich denke, unsere Athleten, die Hochleistungssportler, müssen befragt werden zu ihrem Verhalten im normalen Alltag, während des Urlaubs, um den Chronotyp erstmal festzustellen. Und wenn ich das weiß, kann ich mich darauf einstellen, wann hast du deine Leistungsmaxima, wann hast du deinen Körper die größte Bereitschaft, Reize anzunehmen. Darauf passe ich das Training an, was du zu machen hast. Also Technikübungen im Schwimmen würde ich nicht unbedingt machen, wenn mein Körper sagt, oh, ich will jetzt eigentlich ein bisschen schlafen gehen. Ich bin jetzt so müde. Das macht keinen Sinn. Ne? Die sollte man machen, wenn man eine maximale kognitive Fähigkeit hat, also wach ist, absolut wach ist. Und viele von uns haben im Laufe des Vormittags ihr Maximum, also jetzt um die Zeit sind wir einfach top, was die Leistungen angeht. Und am Nachmittag haben wir nochmal so ein Hoch im Regelfall. Aber das ist von Chronotypus zu Chronotypus unterschiedlich. Die Lerche hat es früher als die Eule. Also der Lerchenathlet sollte das Techniktraining im Schwimmen früher machen als der Eulenathlet. Damit es effektiv ist.
Kann ich dazu dann vielleicht nochmal eine ergänzende Frage,
Jörg?
Und zwar stellt sich mir jetzt die Frage, ne, wir haben jetzt viel gesprochen über Vorbereitung und Schlaf, Melatonin und Co., auch im Zusammenhang mit Training. Wie sieht es denn aus mit Ernährung? Gibt es dort, sagen wir mal, Ideen zum Timing oder zur Zusammensetzung? Ich würde jetzt mal sagen, Tasse Kaffee fällt dann im Flugzeug wahrscheinlich sowieso flach.
Vergiss es. Im Flugzeug nichts zu dir nehmen, keine Tasse Kaffee und gar nichts. Ne? Das ist ein Stimulus auf das, wir bezeichnen das autonome Nervensystem, kennt ihr ja natürlich, und erregt das, macht den Sympathikotonus hoch, ne? Und sollte man nicht machen. Die Ernährung spielt eine wichtige Rolle, natürlich. Einmal, wie ich eben sagte, ist die Ernährung selbst ein Stimulus, um die Uhr zu verstellen. Zum Zweiten wird Ernährung natürlich nur in den Phasen optimal metabolisiert, wenn der Körper darauf eingestellt ist. Also auch das muss man bedachten. Neben den trainingsspezifischen Maßnahmen könnt ihr jetzt wieder viel mehr dazu sagen. Also dass ich jetzt vor einem 15-Kilometer-Lauf nicht unbedingt ein Steak essen sollte. Fleisch sollte man sowieso nicht mehr essen. Also sagen wir mal, eine Riesenschüssel Haferflocken essen sollte, damit die dann im Bauch liegen und ich die irgendwann rauskübel. Ist klar.
Ja, genau. Was ich häufig in letzter Zeit höre, ich weiß nicht, ob sich da Vereinszeiten verschoben haben, aber das ist natürlich das intensive Training am späten Abend, was zumindest so der Beobachtung nach auf jeden Fall einen negativen Einfluss hat, ist auch verständlich, oder? Ist nachvollziehbar und auch... aus wissenschaftlicher Perspektive, von dir?
Absolut, natürlich, ja. Also wenn ich abends, das weiß ich von mir selbst, also wenn Schmidti mir was aufgibt in meinem Trainingsplan und da stehen 10 Kilometer laufen und ich komme nicht vor 19 Uhr dazu, das tatsächlich zu machen, dann laufe ich um 19 Uhr. Was Schmidti sagt, mache ich. Und wenn er sagt, 10 Kilometer werden gelaufen, dann werden 10 Kilometer gelaufen. Und wenn draußen schneit oder Erdbeben ist, ist es egal, die werden gelaufen.
Ja, wenn du später startest, willst du schneller fertig werden, deswegen läufst du zu schnell.
Genau so ist das, ja. Das ist die Folge. Also um dein Buch, die Charaktertypen der Athleten, sondern ich bin da auch eine Mixtur, aber eine ganz eigene Mixtur. Ja. Das ist natürlich so. Wenn ich diese 10 Kilometer laufe, wird der Körper auf Hochtouren gebracht. Und diese Hochtouren sagen der Uhr, jo, du musst dir ja Leistung bringen, Alter, dann will ich mich mal verstellen, dann will ich mal, wer kennt das nicht? Eine Trainingseinheit, die am späten Abend gelaufen ist und anschließend hat man Einschlafprobleme. Die Uhr ist verstellt worden.
Ja.
Also auch das muss man bedenken. Auch das weiß ein Frodo. Der Frodo macht seine intensiven Einheiten nicht abends um 9, ist völlig klar. Ne? Ich würde ihm trotzdem gerne noch mal was dazu erzählen. Vielleicht habe ich ja irgendwann mal die Gelegenheit, ihn zu treffen.
Ja, vielleicht jetzt hier rüber. Vielleicht hört er das ja heimlich.
Vielleicht hört
er
es ja.
Okay. Musst du dich beeilen, wer weiß, wie lange er noch aktiv ist.
Och, ja. der macht noch ein bisschen was. Noch ist er nicht fertig. Aber das ist ein anderes Thema.
Gut, Mario, ist dir noch was eingefallen?
Ja, ich bin immer noch völlig begeistert, was da jetzt alles so aus dir rausgesprudelt ist, das zum einen. Ich habe eigentlich keine konkrete Frage mehr, sondern es ist, kann man pauschale Empfehlungen ausstellen oder sagst du, das ist alles, das macht gar keinen Sinn, irgendwas pauschal zu sagen, dass man sagt, okay, du fliegst jetzt irgendwie nach Osten und es braucht schon individuelle Anpassung.
Es braucht immer eine Anpassung und man kann eine generelle Empfehlung sagen, gibt sowieso ein altes Sprichwort, wenn du nach Rom gehst, verhalte dich, wie die Römer sich verhalten. Das macht irgendwo Sinn, also verhalte ich mich vor Ort so, wie die Leute sich dort verhalten, wenn ich genügend Zeit habe natürlich. Und das heißt halt, mit denen aufstehen und mit denen ins Bett gehen, wenn ich meine Uhr dann verstellen kann. Also das ist sicherlich eine generelle Empfehlung, die man machen kann, aber es ist ein Spezifikum. Jeder hat einen anderen Chronotypus, jeder hat ein anderes Leistungsmaximum und das gilt es herauszufinden und danach zu handeln.
Finde ich an der Stelle auch sehr, sehr spannend, weil es ist ja eigentlich wie immer dann im Sport, erst diagnostizieren und dann handeln oder Ableitungen herstellen und nicht andersrum. Ne? Klar, gibt immer allgemein Orientierung und ich glaube, umso weiter man dann kommt und so intensiver man das Ganze betreibt, desto detaillierter muss man hinschauen.
Jetzt fällt mir noch ein. Es gibt ja auch solche Lichtwecker, also dass man nicht akustisch geweckt wird, sondern dass dann dass mit gesteigerter Dauer oder bis zum Aufwachpunkt hin, dass es immer heller wird, macht das Sinn oder sagst du, das ist Blödsinn, wenn du gerade eine Partnerin oder einen Partner neben dir liegen hast, der vielleicht ein ganz anderer Chronotypus ist oder eine ganz andere Aufstehzeit hat, der dadurch auch geweckt wird. Das ist ja irgendwie dann nicht praktikabel, aber...
Ja, das schließt an die Fragen von vorhin an natürlich. Das macht irgendwo Sinn. Diese Lichtwecker haben auch einen hohen Blaulichtanteil. Sie simulieren dir eine Dämmerung. Das ist übrigens in der Wissenschaft weitestgehend vernachlässigt, dass Dämmerung eine wichtige Rolle spielt. Also unsere Tierversuche finden immer 12 Stunden Licht, 12 Stunden Dunkelheit statt. Das Licht wird auf einen Schlag ausgeschaltet. Blödsinn, das ist artifiziell, das ist eigentlich nicht korrekt, denn wir haben draußen natürlich Dämmerung. Und diese Dämmerung ist wichtig und die wird weitestgehend negiert noch in der Wissenschaft. Also um deine Frage zu beantworten, eine solche Dämmerungsaufwecklampe ist gut. Absolut gut. Und wenn deine Partnerin halt eine Eule ist und du bist eine Lerche, hat sie gelost oder ihr müsst euch getrennte Betten nehmen oder muss halt eine Augenklappe sehr sexy aufziehen. Ne?
Kann man machen. Sorgt für knisternde Erotik.
Ja, ich denke, das können wir als Thumbnail machen. Mario mit seiner Brille. Ja, das wäre gut. Oder? Machen wir als Thumbnail, als Titelbild für den Podcast, machen wir dich mit so einer Maske. Nee.
Das kannst du gerne machen, du kannst nicht alles machen. Darfst alles machen.
Außer diese Lampe darf man nur nicht freitags verwenden, weil Freitag ist ja Gadget-Free Friday, wie du weißt als Marius Athlet. Da muss man so aufwachen.
Ja. Ja. Dennis, hast du noch was?
Ich bin mit den Fragen durch. Ich habe wahnsinnig viel mitgeschrieben. Das können die Hörer nicht sehen, aber ich fand es super spannend. Herzlichen Dank für die Einblicke. Viele neue Gedanken, Ideen und Anregungen, die ich da auf jeden Fall voll mitnehme. Und ich würde sagen, Jörg, wenn du Zeit und Lust hast, schreit das geradezu nach einer Wiederholung im kommenden Jahr, dass wir dann mal die Erfahrungen des Ausprobierens dann gemeinsam mit dir besprechen können.
Sehr gerne, selbstverständlich. Also ich bin ja nicht nur Wissenschaftler aus Passion, sondern auch Wissenschaftler, weil ich denke, ich eine Aufgabe zu erbringen habe. Und das ist es, diese Wissenschaft auch tatsächlich publik zu machen. Und ich denke, das ist ein relevantes Thema, was wir behandeln. Und Mario und ich machen uns schon lange Gedanken dazu, dass das ein Punkt wäre, der Athleten helfen kann, ein Optimum an Leistungsfähigkeit zu erzielen. Und wenn das ein Zuhörerin oder Zuhörer interessiert, wendet euch an Mario, der gibt das an mich weiter und wir besprechen das und wir können sicherlich helfen dabei. Und wir machen uns auch Gedanken, wie wir diese Hilfe anbieten können, mehr als jetzt nur, ich schreibe halt mal zurück, ziehe Sonnenbrille auf um 7 Uhr und das kann man schon ein bisschen professioneller auch machen, sicherlich. Und das, was Dennis eben gesagt hat, höre ich gerne. Ich bin natürlich auch vor dem Fernsehen sitzend und habe mitgefiebert mit unseren Triathleten in Tokio und habe gesagt, hey, hau rein, das schaffst du noch, häng dich ran. Ne? Wenn ich jetzt erfahre, dass der chronobiologische Aspekt dort nicht unbedingt im Vordergrund gestanden hat bei der Leistungsoptimierung, könnte ich mir vorstellen, dass der eine oder andere vielleicht doch ein Ticken besser gewesen wäre. Und wir haben es ja gesehen, es geht um Sekunden dabei. Ne? Und diese Stellschraube ist vielleicht noch nicht ganz ausgereizt. Und das sollte man tun. Sollte man tun.
Das nehmen wir als Botschaft mit.
Ja, ja, toll, Dennis.
Vielen, vielen Dank. Also das war ich ganz kurz aus meiner Seite aus. Ja, sehr gerne zugehört und ich hoffe, das geht den ZuhörerInnen und Zuhörern auch so. Ich habe mich ein bisschen zurückversetzt gefühlt an meine Uni-Zeit. Gerade die ersten 5 Minuten fand ich wirklich toll. Hätte mir mehr Professoren wie dich gewünscht als in der Vorlesung oder im Seminar. Kann das wirklich nur hochachtungsvoll sagen. Vielen lieben Dank, dass du dich bereit erklärt hast, hier vorbeizuschauen.
Sehr gerne. Schön. Ja, dem schließe ich mich an, aber bevor wir Schluss machen, haben wir noch unsere Literaturempfehlung, da müssen wir noch nachkommen. Also das ist ja immer bei uns ein Thema, was wir haben, dass wir vielleicht irgendwas mal den Hörenden mitgeben, was sie denn da auf jeden Fall zu lesen haben. Wer möchte anfangen? Der Gast oder
ja.
Wer?
Ja, ja? Was ist deine
Literaturempfehlung? Ja, klar, dem komme ich gerne nach. Natürlich lese ich gerne Bücher, so ganz viel Zeit habe ich nicht, aber ich lese gerne Bücher. Und natürlich lese ich als Leistungssportler, also Leistungssport ist mein Leben gewesen. Auch wenn ich Anatom geworden bin, ich hätte eigentlich mit Sport was machen müssen. Und ich würde gerne mit euch beiden oder euch dreien tauschen eigentlich, wenn ich nochmal die Entscheidung zu machen hätte. Aber hat vielleicht auch ein Gutes, dass ich Wissenschaftler geworden bin. Ich lese gerne natürlich Bücher, vor allem Bücher, die mich motivieren. Und jenseits aller Problematik muss ich sagen, mich haben die Bücher beeindruckt, die ein Jan Frodeno geschrieben hat. Mich hat beeindruckt das Buch, was Jan Ulrich geschrieben hat und auch das, was Lance Armstrong geschrieben hat. Und jenseits aller Problematik, das sind und bleiben ganz herausragende Athleten. Keine Frage. Überhaupt keine Frage. Man kann lange darüber diskutieren, was da schiefgelaufen ist, aber unter dem Strich sind es außergewöhnliche Athleten und das Lesen dieser Bücher hat mich extrem motiviert. Ich habe schon lange kein so ein Buch mehr gelesen und jetzt habe ich wieder ein, was ich lese, was mich motiviert und wo ich sagen muss, das ist jenseits einer trockenen Materie und das ist nicht abgesprochen hier, was ich hier sage, Schmidis neues Buch.
Oh, Jörg.
Doch, das muss ich einfach sagen. Ich lese in diesem Buch abends und finde es spannend, da drin zu lesen. Und es sind Anregungen da drin, von denen ich dachte, ey, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. So wie ihr eben sagt, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, finde ich in dem Buch Sachen,
absolut,
wo ich denke, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Und es ist aber richtig.
Ich erröte. Es ist wirklich.
Das sieht man. Das ist nicht abgesprochen. Nee, ich kriege keine Tantiemen und gar nichts. Ich sage es einfach nur, es beeindruckt mich. Und ich sitze abends und lese einfach ein paar Seiten und werde nicht gleich müde dabei, wie bei anderen Trainingsbüchern manchmal, sondern, also den Trainingsplan gucke ich mir ansonsten nicht so an. Ich gucke einfach nur, was habe ich zu machen und mach's. Ne? Aber in dem Buch schmöke ich. Ja. Und lese quer und gucke und schmunzel ab und zu, weil ich kenne den Schmidti lang genug und kenne auch seine humorvolle Ader, die er immer wieder hat und schmunzel und kann mir jetzt vorstellen, was er sich gedacht hat. Ich kann nur sagen, ein geniales Buch.
Vielen Dank, aber das ist mir fast ein bisschen unangenehm. Also, aber trotzdem, vielen Dank.
Ich muss ganz kurz für die Zuhörer ganz kurz wirklich beschreiben. Die wissen ja nicht, dass ihr nebeneinander sitzt. Und Mario ist fast vom Stuhl gerade gefallen und hat sich gekrümmt und ist aus dem Bild gewesen. Also sehr unterhaltsam. Also
vielen Dank trotzdem.
Ja, genau. Danke. Also würde ich auch so genauso bestätigen. Aber haben wir auch, glaube ich, schon. Dennis, willst du oder kannst du noch nicht?
Ja, ich bin schon wieder halbwegs erholt. Ich habe mir tatsächlich ein Buch rausgesucht, das ich super interessant und spannend fand. Und zwar hatten wir als DTU im vergangenen Jahr eine gemeinsame Veranstaltung mit dem Deutschen Leichtathletikverband und da war unter anderem deren leitender Mannschaftsarzt, Professor Dr. Dr. Carsten Hollander vor Ort. Und der hat zusammen mit seinem Kollegen Professor Dr. Thomas Kronwald ein Buch geschrieben zum Thema funktionelles Krafttraining für Läufer. Also sprich, die beschäftigen sich grundlegend eingangs damit, was Laufen eben ausmacht, was mögliche Probleme, Überlastungs- oder Verletzungsproblematiken sein können und empfehlen dann entsprechende Übungen und so ein bisschen Einblick hatte ich ja schon vorab in das Thema funktionelles Training, von daher ist es jetzt nicht alles ganz neu für mich, aber ich finde es eine schöne Übungsauswahl, ich finde es eine spannende Geschichte und genau, wäre mein Tipp für euch.
Super. Von meiner Seite, ich habe von Sandra Ückert, nicht wie hier in Marius Liste steht, Ackert. Habe mich gerade schon gewundert. Autokorrektur.
Gelesen, genau.
Ja. Also Sandra Ückert, Temperatur und Leistung. Also geht viel um Thermoregulation und zwar ist nicht nur um Hitze, sondern eben auch um Kälte und so weiter und auch um Anpassung. Also ähnlich über Themen, die wir heute besprochen haben. Also auch Strategien, wie kann ich mich daran anpassen und so weiter. Sehr lesenswert, wer sich mit dem Thema beschäftigen will. Das ist eigentlich eine super Zusammenfassung.
Ja, kann ich bestätigen. Wirklich ein super Buch, auf jeden Fall.
Definitiv.
Ich habe ein bisschen was aus dem amerikanischen Bereich. The Athlete's Gut heißt es, von Patrick Wilson. Eigentlich eine ganz gute Zusammenfassung, wie eigentlich Nahrungsaufnahme funktioniert unter sportlichen Voraussetzungen, sage ich mal. Eigentlich echt ganz gut, wo auch so dieser SGLT1-Transportkomplex, also Sodium Glucose Link Transporter 1, wieder beschrieben wird. Leaky Gut Syndrome, Empfehlungen in Sachen Modifikation, was Nutrition angeht, bei Hitze, bei Kälte. Also wirklich eine ganz gute Zusammenfassung und auch gut grafisch dargestellt. Also gefällt mir sehr gut. The Athlete's Gut von Patrick Wilson.
Und vor allem ganz wichtiges Thema und eins, das gerade sehr, sehr, sagen wir mal, in den Vordergrund rückt, ne? Das Thema Darm und Aufnahme, Mikrobiom und Co. Für die Hörer nochmal, die des Englischen vielleicht nicht so mächtig sind und dasselbe Buch lesen wollen, wie der Mario jetzt vorgeschlagen hat. Wir haben vom Triathlonverein Deutsche Ärzte und Apotheker eine kleine Publikation von Georg Neumann, der im Alter von 82 Jahren sich noch einmal mit dem Thema Mikrobiom und Darm beim Sportler auseinandergesetzt hat, eine hervorragende Zusammenfassung schrieb, die sehr gerne auf Anfrage auch zur Verfügung gestellt werden kann. Vielleicht unten in den Shownotes, Sebastian.
Ja, komm ich gleich nochmal drauf, wo das jetzt hier publiziert wird. Genau. Und Videos dazu kommen auch demnächst, kann ich schon mal, oder dieses Jahr. Ich weiß noch nicht genau wann. Weil ich dann mich dort mit dem Thema auch gerade beschäftige und auch viel teste oder schon getestet habe. Genau, und deswegen ganz kurz in den Shownotes. Dieser Podcast, den hört ihr gerade nicht auch über YouTube, sondern ihr hört ihn gerade über die Plattform eures Vertrauens. Und wir haben jetzt eine neue Homepage und da könnt ihr dann alle Sachen kommentieren, eure Fragen stellen. Das ist quasi die Anlaufstelle. Genau, weil das über YouTube irgendwie nicht so ganz gut funktioniert hat, machen wir es jetzt darüber. Und genau, aber das seht ihr dann. Werden wir euch mitteilen, wo und wie und wann.
Großartig, dann sind wir durch, würde ich sagen. Ich möchte mich an der Stelle wirklich nochmal bedanken, Jörg, dass du gekommen bist und dass du das echt sehr spannende Thema so kurzweilig und enthusiastisch viel vorhin das, der Begriff rübergebracht hast. War echt beeindruckend und ich denke, das macht, wie es Dennis schon angemerkt hat, Lust auf mehr.
Auf jeden Fall.
Ja, vielen herzlichen Dank. Das war ganz toll. Vielen Dank.
Hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, danke euch. Vielen Dank.
Dann. Bis demnächst.
Ciao. Tschüss.
Ciao.